Open Source Software, um Platinen zu designen. Also es, bei dem Vortrag wird es auch eher weniger um Keycard selbst gehen, sondern allgemein um das Thema Platinendesign, weil es doch relativ viel Vorwissen gibt. Man muss relativ viel wissen, um Platinen tatsächlich designen zu können. Aber eigentlich, wenn man weiß, was man machen muss, ist es relativ einfach, so eine Platine zu designen. Und ich würde mich freuen, wenn es mehr Leute gibt, die sowas machen, weil das echt cool ist. Und man hat da immer so einen großen Respekt davor, weil man sich damit nicht auseinandergesetzt hat. Aber wenn man es dann tatsächlich mal gemacht hat, dann ist das wirklich was Cooles, was auch ziemlich viel Spaß macht. Und kann seine sketchy Projekte, die man am Arduino irgendwie zusammensteckt, auch irgendwie ein bisschen besser aussehen lassen. Genau. Genau, so ein bisschen kurz zu dem, was ich bisher so gemacht habe. Hier unten sieht man eine etwas größere Platine. Da ist ein Raspberry Pi Compute Module drauf. Die habe ich im Rahmen meiner Bachelorarbeit designt und dies ist auch schon in einer Drohne mitgeflogen. Also es ist eine Platine, die quasi die gesamte Hardware einer Drohne zusammenfasst und dann mit zwei Kameras ausgestattet ist, eben fliegen kann. Genau. Diese Drohne, die entwickle ich mit vielen anderen Leuten im Rahmen des Projekts Searchwing. Genau. Das Projekt Searchwing baut Drohnen für die Seenotrettung. Also wir wollen Leute in Seenot finden, Flüchtlinge im Mittelmeer oder auf dem Atlantik, und eben in diesem Rahmen habe ich das entwickelt. Für dasselbe Projekt habe ich eben auch diesen Powerstack da entwickelt. Das ist quasi das gleiche, nochmal etwas kompakter, etwas weniger komplex, aber trotzdem fliegt das jetzt in Zukunft auch in den nächsten Drohnen mit. Genau, dann komme ich direkt zur Sache. Und zwar, wenn man eine Platine designen will, dann muss man mit einem Schaltplan anfangen. Und ein Schaltplan besteht im Endeffekt aus ganz vielen Symbolen. Deswegen kommen wir direkt zu diesen Symbolen. Da habe ich jetzt mal so ein Standardbauteil, den Widerstand, genommen. Der Widerstand hat zwei Pins, also jeder kennt so einen Through-Hole-Widerstand. Pin 1, Pin 2, das kann man nicht verpolen, ist ganz einfach. Genau, und im Schaltplan verbindet man im Endeffekt Pins mit anderen Pins. Hier sieht man, da steht passiv. Passiv bedeutet, oder man kann dem Pin so ein Attribut geben, das ist dann für den ERC nötig. Der ERC ist ein elektrischer Control-Check oder elektrischer Rule-Check. Da kann man gewisse Regeln definieren, zum Beispiel, wenn man einen Pin als Power-Pin definiert, dann kann man den, oder dann checkt dieser Check, ob dieser Pin auch nur mit Power-Pins verbunden ist. Das heißt, wenn man dann den Schaltplan fertig hat, kann man diesen ERC drüber laufen lassen und weiß dann direkt, ja, habe ich irgendwie Mist gebaut, habe ich einen Signal-Pin auf 24 Volt gelegt und verbrenne ich jetzt meinen Chip. Genau, das ist eben so ein einfacher Basic-Check, um zu überprüfen, ob der Schaltplan passt. Dann kann man jedem Symbol auch noch gewisse Attribute geben. Das sieht man hier jetzt leider nicht so gut. Hier unten rechts ist ein Kondensator abgebildet. Da habe ich jetzt dann die Attribute 100 Nanofarad, ein Rating von 50 Volt und das Temperaturprofil X7R. Das klingt jetzt irgendwie kompliziert, ist aber einfach nur so ein Attribut von so einem Bauteil. Genau, solche Sachen definiert man quasi alles in diesem Symbol. Und jedes Symbol in einem Schaltplan hat auch einen eindeutigen Designator. Hier eher Fragezeichen, wenn ich dieses Symbol dann am Ende tatsächlich auf dem Schaltplan platziere, dann steht da R1, R2, R5, C3, C306. Genau. So viel zu den Symbolen. Genau, wenn ich jetzt da die Symbole untereinander verbinden möchte, dann mache ich das mit diesen grünen Linien. Das sind einfach Linien, die ich mit einer Funktion ziehen kann. Und ich kann einer Linie auch einen Namen geben. Der Name heißt dann, also das ist dann ein Netlabel. Und dann erstelle ich quasi zwischen den einzelnen Pins, entstehen halt ganz viele verschiedene Netze, die dann über die Bauteile miteinander verbunden sind. Wenn ich jetzt zum Beispiel links, das ist so ein Anschluss, den stecke ich auf einen Raspberry Pi, da Pin 2 und 4, da ist zum Beispiel Companion Power, damit meine ich, dass da die 5 Volt Power- oder Stromeingang anliegen sollen. Wenn ich die jetzt da mit dem rechten Stecker oder Anschluss verbinden möchte, dann kann ich das einfach über diese Namensgebung quasi untereinander verbinden und muss dann nicht die Linie rüberziehen, was dann quasi die Komplexität des Schaltplans ein bisschen reduziert, weil man dann nicht irgendwie 1000 überkreuzende Linien hat. Genau, und dann kann ich in einem Schaltplan auch noch solche X ersetzen. Das ist dann wichtig für den ERC wieder, also dieser elektronische Rule Check. Der sagt dann einfach den Pins, ja, ignoriere oder diesem Check, ignoriere diese Pins, die werden nicht verbunden, kannst du so lassen. Genau, dann kann man in so einem Schaltplan auch sogenannte Power-Symbole setzen. Das sind in der Regel diese Ground-Symbole. Das ist im Endeffekt auch ein Symbol mit einem Pin, nur hat der, ist er so ein bisschen mächtiger, weil der automatisch dem Netz, an dem das oder diese grüne Linie diesen Namen Ground zum Beispiel gibt. Genau. Daneben ist noch so ein Power Flag, das ist jetzt nicht so wichtig, das ist so eine Keycard-interne Sache. Da kann ich zum Beispiel, wie hier vorne, diese passive Attribute gerade beschrieben habe, kann ich da quasi, wenn ich jetzt da über, fangen wir nochmal an, wenn ich jetzt da so einen Stecker habe, über den Power reinkommt, dann sind diese Steckpins erstmal als passiv definiert, weil da kann ja Power reinkommen, kann ein Signal reinkommen, kann alles Mögliche sein. Und deswegen ist quasi im Schaltplan weiß der elektronische Rule-Check jetzt erstmal nicht, wenn ich auf der anderen Seite einen Powerpin habe, dass die Power ursprünglich von diesem Stecker kommt. Und mit dieser Powerflag sage ich diesem Netz dann quasi, ja, das gehört so, dass dieser passive Pin auf diesen Powerpin kommt. Das ist ja so eine kleine Spielerei von Keycard. Genau, wie komme ich jetzt da aber eigentlich von dem Schaltplan auf die tatsächliche Platine? Also hier ist jetzt dann der links der Schaltplan abgebildet von dieser Platine rechts. Die Platine ist tatsächlich hier vorne die in der Mitte, also oben links die in der Mitte. Das ist eine einfache Powerplatine, wo die Batteriespannung reinkommt und die Spannung quasi auf 5 Volt reduziert, damit meine Mikrocontroller die Spannung quasi verarbeiten können. Genau, wie komme ich jetzt da von diesem Schaltplan auf das tatsächliche Platinenlayout? Um das irgendwie so ein bisschen besser darzustellen, möchte ich ein paar Worte über die Herstellung von Platinen verlieren. Und zwar bestellt man bei einem Platinenhersteller in erster Linie, dass sie quasi Kupfer entfernen. Dabei, das ist ein relativ komplexer oder eigentlich einfacher Prozess, wo die einfach Kupferplatten haben, wo sie dann mit Säure designiert eben Kupfer entfernen können. Genau. Da muss man dann auch mal so beachten, wie denn so eine Platine aufgebaut ist. Eine Platine besteht aus verschiedenen Schichten. Ganz oben ist die Solder Mask. Das ist das, was jeder kennt, was grün ist. Dann drunter ist Kupfer. Dann kommt ein Core. Das ist Glasfasermaterial. Und dann kommt man schon wieder auf die andere Seite. Da ist dann Kupfer. So eine Platine, hier jetzt als zweischichtig dargestellt, kann 2, 4, 6, 8, 10, immer so ein Vielfaches von 2 sein. Genau, wenn ich jetzt da zwei verschiedene Traces quasi habe, also zwei verschiedene Kupferebenen, die nicht miteinander verbunden sind, dann ätze ich das quasi, wie hier dargestellt, einfach weg. Hier ist das Blaue, stellt jetzt hier das Bauteil dar. Ich ätze quasi erstmal in der Mitte das Kupfer weg und schaue, dass oben die Solder Mask quasi offen ist, damit mein Bauteil über Lötzinn eine Verbindung zum Kupfer bekommt. Diese Solder Mask ist hier jetzt relativ dick dargestellt, die ist in Wahrheit sehr, sehr viel dünner. Da liegt eigentlich das Bauteil auf dieser auf diesem Kupfer direkt auf. Genau. Wenn ich jetzt da zwei Ebenen miteinander verbinden möchte, dann platziere ich zumal sogenannte Vias. Das sind im Endeffekt Bohrungen, die dann im Nachhinein nochmal bearbeitet wurden, dass dann auf der Innenseite der Bohrung Kupfer oder eben ein leitendes Material platziert ist. Damit kann ich jetzt da hier oben Netz 1 mit unten verbinden. Und nachdem das eine Bohrung ist, muss man sich das ein bisschen von oben wie so ein Ring da vorstellen. Deswegen ist jetzt da auf der unteren Seite auch Netz, also auf der rechten Seite ist Netz 1 mit dem linken Netz 1 verbunden. Oben ist da diese weiße Lücke. Das habe ich so gemacht, dass man eben sieht, dass quasi Netz 2 und Netz 1 an der Stelle nicht miteinander verbunden sind. So schaut man eben, dass man Netze oder verschiedene Ebenen miteinander verbinden kann. Genau, gibt es bis dahin schon mal irgendwie zu Platinen allgemein Fragen? Oder zu einem Stack oder... Genau, also es kommt auf die Ebene drauf an. Ich schaue immer, dass so wenig wie möglich weggeätzt wird, dass ich quasi eine Ground Plane, eine möglichst große Ground Plane habe, die dann viel Strom leiten kann, ohne sich groß zu erwärmen.
Wird das weggeätzt, wird das dann, also weil es eigentlich voll die Verschwendung, wird das dann wieder verwendet irgendwie?
Das weiß ich nicht, aber ich glaube eigentlich nicht.
Doch, ich glaube schon, dass dieses Kupfersalz dann da wieder rausgefiltert wird aus der. Ich glaube, das mal gehört zu haben.
Ja. Bin mir aber auch nicht sicher. Ja, vielleicht wird es irgendwie recycelt, aber ich weiß es nicht. Genau, aber es gibt viel mehr Layers, die ich im KiCad definieren kann, als jetzt da die das Kupferlayer oder die Solder Mask. Das schaut jetzt nach relativ viel aus, ist aber eigentlich meistens nur die Hälfte. Das F-Punkt Kupfer und B-Punkt Kupfer bedeutet quasi Front Kupfer und Back Kupfer. Also oben und unten. Dann haben wir Adhesive, das ist Kleber. Manche Bauteile gibt es Empfehlungen, dass man die eben noch mit Kleber festklebt. Genau, das ist dann eben diese Kleber. Da kann man dann definieren, wo der Kleber platziert werden soll. Da habe ich eine Klammer falsch gesetzt. diese Paste, das ist dann für den... diesen Prozess, wo man dann die Bauteile drauf auf die Platine draufbringt. Das ist eine Lötpaste, da kann dann die Maschine weiß dann, wo es die Lötpaste platzieren soll. Genau, das ist im Endeffekt das. Dann Silkscreen, das ist die Beschriftung. Also auf Platinen wird oft irgendwie was draufgeschrieben, um die User darauf hinzuweisen, dass da Komponent X ist. Das ist eben Silkscreen. Dann die F-Punkt-Mask und B-Punkt-Mask ist eben die Solder-Mask, die quasi das Kupfer isoliert nach außen hin. Genau, User-Drawing und diese Echo-Sachen habe ich noch nie verwendet. Kann man wahrscheinlich, um irgendwelche Notizen oder Hinweise zu notieren, verwenden, aber ich habe es noch nie gebraucht. Dann Edge-Cuts, das ist quasi die Outline, also die Kontur der Platine selber. Margin, das war irgendwie eine Funktion, wo die mal versucht haben, was zu implementieren, aber das ist leider über die Jahre ein bisschen hängen geblieben und jetzt verwendet es keiner mehr und es funktioniert auch nicht mehr so richtig. Deswegen kann man das ignorieren. Und das Courtyard, das ist ganz cool, kann ich später nochmal zeigen. Da kann man dann um ein Bauteil definieren. Das Bauteil braucht halt so viel Platz. In diesem Bereich soll kein anderes Bauteil sein. Das ist quasi einfach so ein Bereich, wo dann geblockt ist. Genau, ja, sowas zum Beispiel. Oder dass ich auch einfach keine Bauteile einfach aufeinander platziere. Also das kann natürlich auch mal passieren, wenn jemand nicht aufpasst, aber das verhindert es dann eben. Ja?
Gibt es da auch einen Lötstopplack?
Das ist diese Solder Mask. Genau. Genau. Dann F.Fab, das sind Fabrication-Notizen. Wenn ich die Platine jetzt da selber zusammenlöten möchte oder irgendjemand auf die Platine schauen möchte und ich auf dem Silkscreen nicht definiert habe, wo welches Bauteil ist, dann steht auf der Fabrication-Layer quasi an der Stelle, wo das Bauteil ist, steht dann quasi der Designator und die Outline. Es ist eigentlich ein Hinweis für User, diese Fabrication Layer. Genau, dann kommen wir zu Footprints. Footprints sind quasi die physische Darstellung des Symbols. Ich habe hier wieder das Beispiel eines Widerstands verwendet. wie man hier in der vorderen Bild sieht, F. Kupfer ist rot. Das bedeutet, das Rote hier ist quasi das Kupferpad auf der Platine dann. Das Gelbe ist Silkscreen, also auf der Platine zwei Striche, die quasi darstellen, in welche Richtung das Bauteil ausgerichtet werden soll. Das schaut hier jetzt banal aus. Ja, ich kann den Widerstand nur so platzieren, aber wenn ich jetzt ganz viele Widerstände quasi übereinander aufgereiht habe, dann weiß ich jetzt dann nicht, muss ich den quer platzieren oder hoch. Das ist bei uns im Searching-Projekt auch schon mal passiert. Da hatten wir eine Powerplatine, die hat dann irgendwie nur halb funktioniert. Und dann lag es halt daran, dass ein Kondensator schief drauf gelötet war. Das sollte halt nicht passieren.
Der Professor hat es selber gemacht.
Der Professor hat es selber gemacht, genau.
Natürlich nur, um zum Prüfen, ob alle aufgepasst
haben. Genau. Obwohl da diese Silkscreen-Linien waren, hat das falsch gemacht. Genau, in Grau sieht man da im Hintergrund noch das Fabrication Layer. Da wird dann quasi, wenn das Symbol einen Designator hat, also R1 zum Beispiel, dann steht auf dem Fabrication Layer nicht Reference, sondern R1. Pink ist dieses Courtyard, also solange zwei Courtyards sich nicht überschneiden, funktioniert es. Ansonsten kommt ein Fehler. Ah ja, hier vorhin bei dem Symbol, da haben wir ja die Pins 1 und 2. Die muss man nummerieren, um dann auf dem Footprint zu sagen, welcher Pin auf dem Schematic gehört jetzt zu welchem Pad. Bei einem Widerstand ist das egal, kann man nicht verpolen. Bei einem komplexen Bauteil wie einem Spannungsregler hast du 16 Pins mehr, weniger oder eine LED, eine Diode, ist das auch wieder wichtig. Dass man halt Pin 1 auf Pin 1 macht oder auf Pad 1 und Pin 2 auf Pad 2. Genau, dann wie komme ich quasi von Symbol ins Layout? Da wollte ich eigentlich nur darauf hinweisen, dass man nicht für jedes Symbol einen eigenen Footprint anlegt, sondern hier ist jetzt bei dem oberen Widerstand oder bei beiden Widerständen steht unten 0402. Kenner wissen, dass das eine Footprint-Größe ist, ein standardisierter Footprint mit der Größe, ich glaube 0,4 Inch. Also es ist ein Inch irgendwie. Das ist halt Mill, genau. Genau, tausendstel Inch. Quasi 0,4 Mill hoch, 2 Mill breit. Was wollte ich sagen? Genau, nachdem, hier habe ich, sieht man jetzt leider nicht, wenn man jetzt da zwei Widerstände mit unterschiedlichen Werten hat, haben aber die gleiche Bauform, dann brauche ich nicht 10.000 Footprints anlegen, sondern ich kann immer dasselbe Footprint wiederverwenden. Da in dem Bild sieht man dann auch gleich mal Vias, wie die im Layout dann ausschauen. Unten dieser Kreis mit dem Ground und oben Companion Power, da sieht man quasi das obere Netz im Schaltplan, heißt Companion Power, das ist da leider nicht dargestellt, aber es geht eben über den 301 Widerstand auf das Feedback Netz und über den 302 Widerstand auf das Ground Netz. Genau. Genau, ich habe hier so eine Mini-Platine designt, auch eben für den Power Stack. Da ist im Endeffekt ein Feuchtigkeitssensor drauf und zwei Powerstecker. Das schaut jetzt rechts im Bild ein bisschen anders aus, weil links Version 2 ist und rechts Version 1. Version 2 habe ich leider noch nicht produziert, aber genau, das ist quasi dieselbe Platine, nur neu. Genau, was wollte ich da eigentlich zeigen? Und zwar, wie man Pads denn im Layout tatsächlich verbinden kann. Es geht einmal über sogenannte Tracks. Das sieht man jetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel hier unten, das ist der SAT31, er ist mit Pin 1 hier auf Pin 15 verbunden. Das ist hier jetzt blöd mit dem 3D-Drucker, aber hier unten ist Pad 1, was dann, nee, Pad 2 vom Widerstand, geht dann hoch zu Pad 1. Also sind wir hier, das ist Pad 2 vom Widerstand, geht hoch zu Pad 1 von dem SAT-Sensor, das ist oben rechts, diese 1, und dann über die Via auf dem Pin 15 von diesem kleinen Raspberry Pi Connector oder großen. Genau. eine Alternative ist dann eben auch über, so über Zonen. Da kann man quasi eine Geometrie auslegen, wo man dann quasi definiert, in dieser Fläche soll eben dieses Netz breit aufgestellt sein, also eine Fläche an Ground. Ich habe jetzt hier quasi Companion Power können wir nehmen, ist quasi hier oben mit Pin 2 und 4, wird verbunden über das Netlabel auf Pad 1 und 2 von diesem Connector hier. Und da habe ich dann quasi hier eine große Fläche angelegt, die dann über Vias auf die Rückseite gehen und dann hier auf die Companion Power Pins 2 und 4. Also damit kann man dann eben einfach größere Ströme leiten, weil die Fläche größer ist. Da hat man mehr, eine breitere Leitung, kann man sich vorstellen, aber auch eine höhere Kühlfläche. Genau. Genau. Wie lasse ich mir denn so eine Platine herstellen? Da kann ich dann, da muss man dann Gerber-Files exportieren. Das ist so ein Industriestandard, wie man eben Platinen oder Layout-Geometrien exportieren kann und dann eben an den Hersteller schicken kann, dass der das einem fertigt. Bohrungen werden dann in einem extra File exportiert. Da gibt es wieder verschiedene File-Formate. Geht von PDF zu einer ASCII-Tabelle über CSV-Tabellen, alles Mögliche ist da dabei. Wenn ich dann die Platine auch bestücken lassen möchte, dann muss ich eine BOM mitschicken. Eine BOM ist eine Bill of Materials, also eine Liste von Bauteilkomponenten. Und zusätzlich auch eine .position-File oder eine CPL-File, kommt auch wieder auf den Hersteller drauf an. Da unterscheidet man dann, ob man in einem File alle Bauteile macht, also oben und unten, oder ob man eine File für oben und eine File für unten macht. Das ist alles leider nicht standardisiert, aber kann man immer auf der Webseite von dem Hersteller anfragen oder nachschlagen, wie die das denn alles wollen. Ab KiCad 7.0, also die ist vor ein paar Wochen erst rausgekommen, gibt es auch ein Command-Line-Interface. Da habe ich jetzt für all meine Projekte ein Skript geschrieben. Das kann ich dann quasi ausführen oder für jedes Projekt einzeln ausführen. Und da exportiert mir dann quasi alles auf einmal. Dann habe ich die ZIP-Datei kommt dann einfach raus und muss nicht lästig in irgendwelchen GUI-Files rumklicken. Ja, das war es jetzt eigentlich erstmal von meinen Slides. Ich weiß nicht, ich habe jetzt glaube ich 15 Minuten gebraucht. Wenn ihr noch Lust habt, würde ich eine Mini-Platine designen und auch Fragen beantworten.
Ja, unterstützen die jetzt auch ordentlich
Design-Project? Soweit ich, bin da jetzt noch nicht über irgendwelche Probleme gestoßen. Okay. Das hat bei mir gepasst. Ich weiß nicht, hast du da schon irgendwie Probleme damit gehabt?
Ja, also es ist sehr von Vorteil, weil wenn man Hersteller bestellen will, ja. Die meisten Hersteller bieten fertige Design-Rules an. Mhm. Und wenn es funktioniert, so wie bei einem Programm, dann lädst du die einfach da rein, sagst hier, teste das, mhm. Und dann kann man gleich sagen, okay, die Platine ist auch so herstellbar.
Ja, ja, also bei KiCad ist es aktuell noch so, dass man diese Design-Rules einzeln eintragen muss. Ja. Aber dann funktioniert dieser Check auch sehr gut. Also, der hält sich dann auch dran, also der meckert dann auch, wenn irgendwas nicht passt. Genau, das können wir gleich auch mal ausprobieren, wenn ich da diese Mini-Platine design. Genau, gibt es sonst noch irgendwelche Fragen?
Ja. Eine Bohrung wird immer gebraucht, wenn du ein Via brauchst.
Oder? Genau, also ja.
Das ist immer auch mit diesem Loch.
Es gibt auch die, man kann das beim Hersteller dann auch quasi auswählen, dass man die tentet oder füllt und da wird dann Epoxidharz irgendwie reingeschüttet, dann ist sie zwar zu, aber ja, okay. Ist halt immer noch eine Bohrung.
Und für Through-Hole-Komponenten braucht man dann auch immer Vias, da gibt es nicht irgendwie...
Also Through-Hole-Komponenten sind quasi auch Bohrungen, ja. Die sind im Endeffekt das gleiche wie Vias.
Ja.
Genau.
Wird dann für so ein Through-Hole-Loch auch eine Hülse eingesetzt, wie bei einem Via?
Soweit ich weiß, wird das beschichtet und keine Hülse eingesetzt.
Aber ja. Eine geschlossene Kupfer oder irgendein
Leitung. Genau, ja. Genau, ich würde jetzt mit euch eine kleine Platine designen, die quasi zwei dieser Stecker hier drauf hat. Und zwar müssen wir dafür als allererstes ein Symbol anlegen. Und zwar macht man das hier in dem, also ich habe hier das Keycard geöffnet. Und da, also wenn man Keycard öffnet, dann öffnet sich hier mit dieses Fenster. Wenn man ein Projekt anlegt, dann gibt es da hier diesen Symbol Editor. Da kann man dann reingehen. Genau, als erstes wollen wir eigentlich nur ein Symbol anlegen, das drei Pins hat. Ich habe hier jetzt für das Searching-Projekt so eine Library, die ich im Git synchronisiere. Und diese Library ist ein Submodul, das ich in jedes Keycard-Projekt einfach reinlade. Genau, dann gehe ich hier mit Rechtsklick auf diese Bibliothek auf New Symbol. Und dann ist ein Connector, also mache ich, beziehungsweise den Namen muss ich hier raussuchen. Das ist das 0831. T10P. Tronic 0831 T10P. Und der soll Designator C haben, das heißt, jede einzelne Komponente oder Symbol, was ich platziere, bekommt eben diesen Namen, diesen Designator. Und C Fragezeichen bedeutet, es soll mit C anfangen und dann eben nummerieren. Dieses Fragezeichen ist dann Platzhalter für die Nummer. Dann mache ich hier jetzt ein ganz schnelles Symbol mit drei Pins. Pinname mache ich jetzt jeweils immer 1. Genau, hier sieht man dann schon diese Runde. Das ist eben da, wo ich mein Netlabel dann oder mein Netz, meine Linie dann eben anlege. Das ist quasi der Pin, die Pinspitze. Dann habe ich hier eine 2 und eine 3. Das ein bisschen größer machen. Genau, wenn ich jetzt da die Mitte neu platzieren will, dann kann ich da dieses Tool verwenden und jetzt liegt hier meine Mitte. Genau, das kann ich jetzt einfach abspeichern, wobei hier fehlt die PIN-Nummer jeweils. Genau, nochmal kurz zu der Platine, die wir jetzt designen. Das soll eine Platine sein, die zwei von diesen Steckern hat und dann zwei JST-Stecker. Diese JST-Stecker sind quasi hier diese weißen großen Dinger. Die sind aus unserer Erfahrung sehr zuverlässig, weil die einrasten. Die einzelnen Litzen kann man vorgeklimmt kaufen und ist quasi unser Standard, den wir anstreben. Und quasi soll diese Platine von diesen JST-Steckern auf diese Stecker adaptiert werden. Genau. Genau, jetzt habe ich hier dieses Symbol angelegt. Ich habe es Lutronic irgendwas genannt.
Das ist gerade rausgefallen.
Ah. Der Kollege. Liegt es an mir oder an
dir? Nee. Das Gesamtkonstrukt ist im Gesetz.
Prost! Genau, also hier das Symbol ist fertig. Also man könnte da jetzt noch mehr Details einfügen. Also mit E kommt man in so ein, oder hier oben mit diesem Knopf kommt man in so ein Übersichtsmenü, wo man dann Details einfügen kann, wie zum Beispiel könnte ich jetzt da irgendwie Herstellernummer angeben. Und das wäre dann hier im Endeffekt auch wieder diese 0831. Ja. Aus diesen Daten werden dann auch die BOM und alles generiert. Wobei man da dann immer, gerade bei der BOM, bei Keycard noch ein bisschen manuell machen muss, weil das alles noch nicht ganz gut zusammen integriert wurde. Genau. Genau, mit dieser, mit dem Symbol können wir jetzt da hier in den Schaltplan gehen. Und dann mit Place, Add Symbol, können wir hier Neutronic eingeben. Dann hier auch wieder unter Searching Components kann ich dann das Teil auswählen und hier zweimal platzieren. Genau, diesen JSD-Anschluss, den habe ich aus meiner Bibliothek schon verfügbar. Den kann ich dann hier einfach auswählen und dann nochmal. Oh, das ist der falsche. Genau. Was man hier gerade auch gesehen hat, ist schon mal unten rechts hier, wie der Footprint dann auf der Platine aussehen wird. Da kriegt man dann schon mal eine Idee, ob das jetzt tatsächlich das richtige Bauteil ist, was man möchte. Also ich kenne diese Stecker jetzt schon seit Jahren, deswegen weiß ich, dass der BM06B ein JST-Stecker ist, der 6 Pins hat und ja, TBT bedeutet, er ist vertikal. Das sieht man jetzt im Footprint nicht. Aber eben unten rechts bekommt man schon mal eine Idee, was das denn sein soll. Genau. Die Idee ist, dass wir auf Pins 1 und 2 die Power reinkriegen. Da kann ich dann einfach hier auf die Pins klicken, Pin 1 und 2 mal verbinden. Mit W kann ich dann nochmal das Kabel oder das Verbindungstool rausholen. Und Power legen wir hier jetzt auch auf Pin 1. Oder auch nicht. Okay, da habe ich jetzt schon den ersten Fehler gemacht. Und zwar ist der Pin hier nicht direkt im auf demselben Grid, wie es eigentlich sein soll. Muss man hier rein. Genau, da können wir hier rechtsklick Grid machen. Genau, das. Alle noch mal ein bisschen verschieben. Das passiert, wenn man den Mittelpunkt versetzt. Dann kann es sein, dass es die Positionen auf dem Grid ein bisschen verschmeißt. Genau, dann muss ich hier noch mal das Tool, das Symbol updaten. Genau, wenn ich ein Symbol updaten will, kann ich entweder nur das Ausgewählte updaten, also die Änderung aus der Datenbank wieder reinholen, oder alle Symbole, die eben diesen Identifier haben. Genau, das habe ich jetzt gemacht. So, und jetzt passt das hoffentlich. Das passt noch nicht. Grid. Aha, hier. Ja, das ist der Vorführungseffekt. Aber jetzt muss es gehen. Genau. Genau, dann Pin 5 und 6 sollen Ground sein. Genau. Ground setzen wir auf 3. Und Pin 2. Also das ist jetzt kein schöner Schaltplan, nur mal so. Genau. Ich belasse es jetzt mal dabei und gehe dann direkt in den Layout-Editor. Das kann man eben hier zwischen diesen Knöpfen hin und her wechseln. Und wenn ich dann die Änderung aus dem Schaltplan ins Layout reinholen will, dann mache ich das hier mit diesem Knopf. Genau, das zeigt jetzt hier Errors. Gut, das liegt jetzt daran, weil wir keinen Footprint für diese Teile hier angelegt haben. Das können wir jetzt einfach machen, wenn wir hier reingehen und dann eben wieder diese Optionen aufrufen. Dann gibt es hier diesen Wert Footprint. Jedes Symbol hat diesen Wert Footprint und den müssen wir jetzt definieren. Ich glaube, wenn ich den jetzt da vorbereite, ist es ein bisschen, dauert es zu lang, diesen Footprint. Deswegen wähle ich jetzt hier so einen 3-Pin-Footprint aus, speichere den. Dann muss ich aber nochmal in den Schaltplan gehen und hier den dann nochmal updaten. Da update ich am besten einfach wieder jeden. Man kann dann nochmal in den Layout-Editor gehen, die Änderungen importieren. Und dann haben wir hier jetzt schon mal direkt die Footprints der zwei Anschlüsse. Und dann sieht man hier jetzt schon diese Red Nets heißen die, diese blauen Linien. Und die verbinden quasi hier Pin 5 und 6. Pin 5 und 6 mit Pin 3 von diesem Anschluss hier. Genau, jetzt kann ich hier zum Beispiel noch Pin 3, habe ich gesagt, soll Ground sein. Dann gehe ich hier auf Power und hole mir einen Ground. Platziere den hier. Ups. Speichere das. Gehe hier nochmal rein. Hole mir die Änderungen. So, und jetzt heißt dieses Netz hier Ground. Genau. Dann kann ich jetzt mit X ist das, oder hier links, oder wo war das? Ich verwende selten diese Tools auf der Seite, ich verwende die Shortcuts immer. Kann ich hier eben diese einzelnen Pads miteinander verbinden. Das kann ich dann jetzt auch einfach hier mit dem Pad hier machen. Genau, und den mit dem. Genau, und der. Habe ich den noch nicht verbunden? Ah ja, genau, da habe ich Pin 2 mit Pin 4. Pin 2 mit Pin 4. Und da Pin 1. Genau, Pin 1 ist hier leider nicht verbunden. Genau. Gehe ich wieder hier rein, importiere das wieder. So, jetzt sagt er auch, dass der hier verbunden ist. Mit X setze ich dann wieder diese Lane verbunden und dann passt es.
Muss man alle Lanes machen?
Es gibt auch ein Auto-Routing, wobei ich das noch nie probiert habe. Ja, wobei, also bei so einem einfachen Schaltplan ist es jetzt vielleicht ein bisschen unnötig, das alles zweimal zu machen. Aber wenn man jetzt einen komplexen Schaltplan hat, dann lohnt sich schon manchmal da diese Lanes einzeln zu platzieren. Das ist genau. Genau, also der würde mir jetzt hier nicht erlauben, wenn ich jetzt mit X hier quasi jetzt eine weitere Verbindung machen möchte, dann lässt er mich das hier gar nicht erst hier über diese Leitung drüber machen. Der sucht sich dann automatisch irgendwelche Umwege, damit eben hier keine Konflikte entstehen. Wenn ich jetzt hier einfach die Linie hier trotzdem platziere, dann mit Move verschieb, dann kann ich es schon hier hin platzieren. Aber wenn ich dann Inspect und den Design Rule Checker aufrufe, dann würde der hier unter anderem meckern. Genau, dann sagt er hier, das geht hier nicht. Wenn ich hier auf Inspect gehe und dann Design Rule Checker. Genau. Genau, dann meckert er hier zum Beispiel auch noch, dass der noch keine Outline hat. Das können wir ganz schnell hinzufügen. Und zwar muss ich hier rechts, kann ich eben auswählen, auf welchem Layer ich mich gerade bewege. Ich bin jetzt schon zufällig hier auf den Edge Cuts. Dann kann ich hier einen Rectangle auswählen. Mache ich das mal hier so. Hol mir den Footprint noch hier rein. Mit R kann ich rotieren. So, dann haben wir alle Komponenten hier auf einem Teil. Das kann ich abspeichern und dann mit Alt 3 oder ich glaube hier View ja, ich bin mir jetzt nicht sicher, wo hier oben Alt 3 3D Viewer kann ich es mir dann auch direkt als Platine anzeigen lassen. Also das ist quasi in 2 Minuten oder 5 Minuten eine Mini-Platine designt. Es war jetzt kein besonders tiefer Crashkurs, es ist auch schwierig, so ein komplexes Thema relativ kompakt zu formulieren und das mal darzulegen. Aber wie ihr seht, es ist relativ einfach, schnell eine Platine zu designen. Wenn man 10 Minuten mehr Zeit reinsteckt, dann kann man es vielleicht auch schöner machen. Aber Es ist kein Hexenwerk. Genau. Ja, das würde ich sagen, war es dann schon mit meinem Vortrag. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja.